ARD.
Wochenlang hing es in der Luft. Jetzt hat die EU ein neues Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Wir klären, was das beinhaltet und wie Russland darauf reagiert.
Außerdem schauen wir nach Syrien. Da gibt es weiterhin Spannungen zwischen Drusen und Beduinen im Süden des Landes. Die Gewalt ruft mittlerweile da auch die Vereinten Nationen auf den Plan.
Und dann sprechen wir noch über Kanzler Merz. Der hat in seiner Sommerpressekonferenz erklärt, wie Deutschland in Zukunft mit Israel umgehen will.
Hallo, ich bin Mareike Makosch.
Und ich bin Reza Waffa. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 18. Juli um 16 Uhr. Manchmal fragt man sich ja, welche Sanktionen gegen Russland überhaupt noch übrig sind. Aber scheinbar hat die EU da doch noch ein paar Pfeile im Köcher. Jedenfalls hat sie heute das mittlerweile 18. Sanktionspaket gegen Russland verhängt. Mareike, du hast ja mal reingeschaut, was da alles so drinsteht, ne?
Also es geht vor allem um russische Energie. Russland exportiert ja weiterhin jede Menge Öl und Gas, zum Beispiel nach China. Und mit den neuen Sanktionen sollen jetzt auch chinesische Firmen ins Visier genommen werden. Außerdem werden zum Beispiel mehr Schiffe aus der sogenannten Schattenflotte auf die schwarze Liste gesetzt. Die dürfen also dann nicht mehr in europäische Häfen einlaufen. Und dass das jetzt geklappt hat mit den Sanktionen, das hängt mit der Slowakei zusammen. Die hat die Sanktionen nämlich wochenlang blockiert, weil sie Angst hatte, dass sie dadurch wirtschaftliche Nachteile hat. Am Dienstag war ja noch EU-Außenministertreffen und da hat Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident, noch gesagt, nee, neue Sanktionen gibt's mit uns nicht. Unser Korrespondent in Brüssel, Andreas Meyer-Feist, hat mal zusammengetragen, was da wohl zum Umdenken geführt hat.
In T-Shirt und mit grimmiger Miene präsentierte sich Robert Fico auf seinem Facebook-Kanal. In einer Videobotschaft begründete er sein Nachgeben. Alle Verhandlungsmöglichkeiten sind vorerst ausgeschöpft. Wenn wir weiter auf unserer Blockadeposition beharren würden, wären unsere Interessen in der EU gefährdet. Ich sage das ganz offen und weiß, wovon ich rede. Vor einigen Tagen habe ich es schon gesagt. Wer mit den Wölfen leben will, muss mit ihnen heulen. Damit konnte eine wochenlange Blockade beendet werden. Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten verständigten sich einstimmig darauf, das mittlerweile 18. Sanktionspaket gegen Russland umzusetzen, bestätigte die Außenbeauftragte Kaja Kallas. Schon beim Juni-Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel hätte das Paket beschlossen werden sollen. Die Einstimmigkeit wäre nötig gewesen. Die Slowakei legte aber ein Veto ein und blockierte das Sanktionspaket. Die Blockade wurde aufrechterhalten, auch beim EU-Außenministertreffen am Dienstag. Nun aber die Wende. Normalerweise ist man ja Ärger von Ungarn gewöhnt. Nun war es die Slowakei, erklärte der Luxemburger Xavier Bettel bei einem Europaministertreffen in Brüssel. Aber wie soll man draußen jemanden erklären, dass der Beschluss von einem einzigen EU-Mitglied blockiert werden konnte? Es gab dann ein Schreiben von Ursula von der Leyen mit Garantien und Zugeständnissen. Schade, dass wir das nicht schon am Dienstag geschafft haben. Der Slowakei sei zugesichert worden, dass das Land keine schwerwiegenden wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen befürchten müsse, wenn nach dem Sanktionspaket auch ein kompletter Importstopp von russischem Gas umgesetzt werde. Genau das sehen die Planungen vor, gegen die sich die Slowakei mit Blick auf vertragliche Bindungen an Russland gewehrt hatte. Zwar hätte Robert Fico den Importstopp nicht blockieren können, der hätte auch mit einer Mehrheitsentscheidung gegen Fico durchgesetzt werden können. Am Ende hing aber das ganze Sanktionspaket auch von Robert Fico ab. Um die Voraussetzung für einen dauerhaften und gerechten Frieden in Europa zu schaffen, ist es grundsätzlich wichtig, den Druck auf Russland zu erhöhen, erklärte Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad in Brüssel. Es geht um die Sicherheit aller Europäer. Schon die bisherigen Sanktionen hätten Russland hart getroffen, erklärte sein polnischer Amtskollege Adam Slapka. Russland ist eine Bedrohung und wird es auch bleiben, solange wir beispielsweise fossile Brennstoffe von dort kaufen. Für Russland sind Einnahmeverluste schmerzhaft. In diese Richtung sollten wir also gehen. Das 18. Sanktionspaket soll nicht nur Druck auf die russischen Einkünfte aus dem Verkauf von Gas und Öl ausüben. Auch eine denkbare Wiederinbetriebnahme der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 soll für die Zukunft ausgeschlossen werden. Zwar sind 3 der 4 Röhren, die von Russland nach Deutschland verlaufen, durch einen Anschlag zerstört worden. Eine Reparatur wäre aber möglich und damit auch potenzielle Milliardengewinne durch den Verkauf und Transport von Gas.
Okay, das ist ja eine ganze Liste mit Sanktionen. Das ist mittlerweile auch das 18. Sanktionspaket. Mhm. Bringt das überhaupt was?
Ich sag's mal so, das ist einigermaßen umstritten. Es gibt Leute, die sagen, am Ende bringt das nicht viel, weil Russland die Sanktionen immer wieder umgeht und es auch einfach viel zu viele Staaten gibt, die sich da nicht dran halten und schon auch einfach die billige Energie mit Kusshand nehmen. Gibt aber schon auch Leute, die das genaue Gegenteil sagen, nämlich, dass die Sanktionen auf jeden Fall einen negativen Effekt auf die russische Wirtschaft haben.
Und wer weiß, vielleicht hätte die Lage Russlands im Krieg mit der Ukraine ohne die Sanktionen ja auch ganz anders ausgesehen.
Ja, stimmt, das weiß man nicht eindeutig, wird man wahrscheinlich auch nie wirklich wissen. Russland hat auf jeden Fall schon reagiert auf das Sanktionspaket. Kreml-Sprecher Peskow hat gesagt, Russland habe eine gewisse Immunität aufgebaut gegen westliche Sanktionen. Aber so ganz egal ist es Russland scheinbar auch nicht. Jedenfalls gab es direkt wieder Drohungen gegen die Länder, die die Sanktionen unterstützen. Unser Russland-Korrespondent Björn Blaschke hat die Reaktionen zusammengefasst.
Peskow nannte die EU-Staaten russlandfeindlich und warnte, Sanktionen seien ein zweischneidiges Schwert. Sie schadeten auch den Staaten, die die Sanktionen mittragen. Der stellvertretende Außenminister Alexander Gruschko schlug vor Studierenden im westsibirischen Barnaul in dieselbe Kerbe. Der Handel mit der EU sei in den zurückliegenden Jahren, nämlich seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine, gesunken. Er könne bis auf Null fallen. Gruschko schloss auch keine Gegenmaßnahmen aus. Aber erst einmal müssten die Experten das Sanktionspaket jetzt analysieren. Alles in allem sieht sich die russische Führung offenbar nicht in Bedrängnis. Aber diesen Eindruck vermittelt sie immer.
Die Sanktionen sollen ja Russland dazu bewegen, wieder zu verhandeln und im besten Fall einem Waffenstillstand zuzustimmen. Wie ist denn da eigentlich der aktuelle Stand?
Der ukrainische Präsident Selenskyj hat gerade gesagt, er wünscht sich mehr Dynamik in dem Prozess. Seit gestern hat die Ukraine ja eine neue Führungsriege, eine neue Ministerpräsidentin und auch einen neuen Verteidigungsminister. Und da soll jetzt wohl auch in die Verhandlungen wieder so ein bisschen Schwung kommen. Russland findet das gut, das sei ein positives Signal und da seien sich Russland und die Ukraine ja einig, dass alle dafür seien, den Verhandlungsprozess zu beschleunigen.
Und zur Wahrheit gehört ja auch, dass es trotzdem gegenseitige Angriffe gibt und zwar jede Nacht.
Und letzte Nacht sind da laut ukrainischen Angaben auch wieder Menschen gestorben, 3 in der Region Dniepropetrowsk und 3 in Donetsk, Cherson und Saporischja. Insgesamt sind wohl 35 Drohnenangriffe gegen die Ukraine gestartet worden. Auch in Russland gab es Angriffe, da hieß es, man habe 73 ukrainische Drohnen abgeschossen.
Dann werden wir unseren Blick in Richtung Nahen Osten werfen, konkret mal in Richtung Syrien. Auch da gibt es nämlich leider wieder Gewalt und Tote. Mareike, wir haben ja schon in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen hier im Podcast, dass es da gerade ziemlich eskaliert im Süden des Landes, weil Drusen gegen Beduinen kämpfen und da ist kein Ende in Sicht.
Nee, leider im Gegenteil. Das scheint gerade immer schlimmer zu werden. Das UN-Menschenrechtsbüro berichtet, dass da Leute wohl gezielt Falschinformationen verbreiten, um die Gewalt immer wieder anzuheizen. Außerdem soll es wohl Hinrichtungen, Entführungen, Plünderungen und so weiter geben. Insgesamt sollen in den letzten Tagen fast 600 Menschen getötet worden sein. Außerdem sind die Krankenhäuser in der Region laut den Vereinten Nationen wohl überfordert, weil es so viele Verletzte gibt und Hilfslieferungen kommen da offenbar aktuell auch nicht durch.
Gibt es denn irgendwelche Pläne, das Ganze in den Griff zu kriegen?
Also es wurden jetzt syrische Sicherheitskräfte zumindest mal in Bereitschaft versetzt und diesmal hat Israel angekündigt, dagegen erstmal nicht vorgehen zu wollen. Zum Hintergrund, die israelische Regierung misstraut ja der neuen syrischen Führung, weil die islamistische Wurzeln hat und hat eigentlich gesagt, wir akzeptieren keine syrischen Truppen in dieser Region da im Süden. Und von dieser Position sind sie jetzt offenbar abgerückt, einfach weil es wohl zu chaotisch da geworden ist. Und jetzt sagt Israel eben, 48 Stunden lang würden sie syrische Sicherheitskräfte im Süden des Landes akzeptieren. Außerdem hat Israel angekündigt, den Drusen humanitäre Hilfe zu schicken, also Medikamente und Lebensmittel im Wert von 500.000 Euro. Da bleiben wir natürlich mal dran die nächsten Tage, wie sich das entwickelt.
Dann sprechen wir zum Schluss noch über Deutschlands Verbindungen zum Nahen Osten. Danach wurde Kanzler Merz nämlich in der traditionellen Sommerpressekonferenz befragt und der hat da ganz schöne Kritik geäußert.
Und zwar vor allem daran, wie Israel in Gaza agiert. Die Vorgänge im Gazastreifen seien nicht mehr akzeptabel, hat Merz gesagt. Ähnlich hat er sich ja schon mal geäußert. Er sagt, Unterstützung für Israel ja, aber eben keine bedingungslose Unterstützung. Und dass er das Israels Ministerpräsident Netanyahu auch genauso mitgeteilt hat. Deutschland leistet ja humanitäre Hilfe in Gaza und man sei auch bereit, da noch mehr zu tun. Aber dazu müsste dann eben die israelische Regierung auch die Voraussetzungen schaffen.
Das mag sich ja für einige nach einer zumindest etwas anderen Tonlage gegenüber Netanyahu anhören. Ob sich da wirklich was verändert, bleibt abzuwarten. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Reza Waffa.
Und ich bin Mareike Makosch. Vielen Dank fürs Zuhören.